Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit. Das Magazin für Lebensart. Mit Marietta Schwarz.
Wir beschäftigen uns heute mit schönen Dingen. Und zwar mit solchen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Es geht um die versteckte Schönheit. Und wir finden sie in einer halbverfallenen Seifenfabrik in Rom, in einem Armenviertel in New York, im Fußboden und im japanischen Konzept des Wabi-Sabi.
Im Alltag wird als schön meist etwas bezeichnet, was einen besonders angenehmen Eindruck hinterlässt, zum Beispiel ein schöner Körper. Dagaras Motive sind arm, abgehängt, manche verwirrt, aber auf seinen Fotos werden sie zu Stars.
Mit Urban Terrazzo recyceln wir die Überreste von alten Häusern und machen daraus neue Terrazzo-Oberflächen.
Wabi Sabi hat damit zu tun, dass Dinge altern und dabei schöner werden.
Es hat aber auch mit charakterlichen Eigenschaften zu tun.
Genau, Wabi Sabi, haben Sie es schon mal gehört oder gesehen in einem aktuellen Wohnmagazin zum Beispiel? Ist ein uraltes japanisches Konzept, auf die Welt zu schauen, dazu später mehr. Auch Camillo Vergara sparen wir uns noch ein bisschen auf. Er fotografiert seit 40 Jahren Problemviertel in den USA. Versteckte Schönheit, das Thema dieser Echtzeit, kann sich unter anderem auch im Müll verbergen. Die Rom-Korrespondentin Lisa Weiß wurde in einer halbverfallenen Fabrik fündig, die zum Museum erklärt wurde. Es nennt sich MAGR, Museo Abusivo Gestito dai Rom. Ein Kunstmuseum der anderen Art, nämlich ohne Bilder an weißen Wänden. Und man sollte sich auch lieber nicht in die schicksten Klamotten werfen, wenn man dorthin geht. Legal ist es auch nicht wirklich, dafür immer offen, 24 Stunden am Tag. In diesem Museum gibt es Street Art zu sehen, zwischen und hinter Müllbergen. Und der Eingang, Lisa, der ist anscheinend auch nicht so leicht zu finden.
Genau, auf der Internetseite heißt es schon, der Eingang ist das erste Loch im Zaun hinter den Müllcontainern. Und genau so war es dann auch. Und ich bin also dann durch dieses Loch im Zaun gestiegen und war erstmal ganz schön froh, dass ich Gummistiefel angezogen habe, weil diese alte, halb eingestürzte Seifenfabrik offenbar eben auch als illegale Mülldeponie genutzt wird. Ja, und entsprechend sieht es dann da auch aus. Überall war Müll, da waren kaputte Möbel. Man muss aufpassen, dass man nicht in menschliche Exkremente tritt. Also es gibt auch keine Toiletten dort. Und ja, so riecht es dann natürlich auch.
Du wolltest dich ja eigentlich mit dem Museumsgründer treffen, der Soziologe und Kurator Stefano Antonelli, der dich dann ja durchs Museum geführt hätte und dir die Hintergründe erklärt hätte, aber es kam dann nicht dazu.
Genau, der hatte leider kurz vorher einen Autounfall und ist dann ins Krankenhaus gekommen. Und stattdessen habe ich mich eben dann mit dem Direktor des Museums getroffen, mit Tito. Das ist ein Rom aus Rumänien, der mit rund 20 weiteren Roma ja illegal auf dem Gelände lebt und der auch Führungen durch diese Ausstellung macht, gegen eine Spende. Er hat mich dann erstmal durchs Gestrüpp geführt.
Okay, jetzt gehen wir gerade außen an der Seifenfabrik vorbei. Und zwar einmal mitten durchs Dickicht, durch die Brombeerblätter. Also bei dem Museum sollte man definitiv keine schicken Kleider und keine hohen Schuhe anhaben. Das bereut man ganz sicher.
Ja, und dann sind wir durch ein Loch im Mauerwerk geklettert, eben über ein Stahlgerüst und waren dann in dieser Fabrikruine. Da fehlt dann das Dach, innen wächst auch Gras, es liegen Ziegelscherben rum und es gibt auch bunte Säulen aus Ziegelsteinen und die sind eben schon Teil der Ausstellung. Tito hat mich dann vor ein Kunstwerk geführt. Da waren in richtig bunten Farben Menschen ganz eng zusammengekauert, in zugemauerte Fenster gesprayt. Und er hat mir dann auch erklärt, dass das an die Migranten im Mittelmeer erinnern soll.
Das hier heißt Lampedusa. Es ist eine Erinnerung an die, die übers Meer gekommen sind. 500, 600 Menschen waren so eingequetscht in einem Boot für 200 Leute.
Also politische Kunst, die man da sehen kann, ja?
Ja, definitiv. Also wir haben uns noch einige andere Street-Art-Kunstwerke angeschaut und Tito ist mit mir dann in einen weiteren Bereich der Fabrik oder des Fabrikgeländes gegangen, wo eben die Roma-Familien wohnen, ja, eher hausen müssen. Die haben sich da Hütten aus Wellblech gebaut und die leben inmitten des Mülls, weil sie einfach obdachlos sind und weil sie eben auch keine Chance haben, in Italien eine Wohnung oder irgendwie sonst Unterstützung vom Staat zu bekommen. Die Arbeitslosigkeit in Italien ist ja auch relativ hoch und Tito schlägt sich wie viele andere Roma mit Gelegenheitsjobs durch. Und genau an eine Fabrikwand bei dieser Siedlung im Müll hat der Künstler einen kleinen Jungen gesprayt, der sich die Hände vor die Augen hält. Und Tito interpretiert das Kunstwerk so:
Dieses Kind verhält sich so, weil es sich für diesen Ort schämt. Die Stadt Rom hat nichts getan, 50, 60 Jahre lang.
Was ist das denn überhaupt für ein Künstler und wie ist dieses Museum entstanden, Lisa?
Das ist Seth, das ist ein französischer Street-Art-Künstler, der aus der Pariser Graffiti-Szene kommt. Der malt ganz oft Kinder, die die Außenwelt betrachten und ja, mit ihrer Haltung irgendwie auch kommentieren. Also man merkt, die Kinder sind unschuldig und die Außenwelt ist feindlich. Also da treffen das Schöne und das Hässliche auch mal wieder aufeinander. Und dieser Künstler sollte eigentlich auf dem Gelände des Teatro India, also nebendran, arbeiten und hat dann dieses alte Fabrikgelände gesehen und beschlossen, er arbeitet lieber dort. Und die Idee dahinter, laut der Museums-Homepage, die Stadt lässt dieses Gebäude ja einfach verfallen und verkommen und das ist ein Akt des Vandalismus. Und indem man als Künstler illegal dort Kunstwerke schafft, ist das ja eigentlich auch Vandalismus, der aber wiederum auf den Vandalismus der Stadt hinweist. Und entsprechend hat der Künstler seine Ausstellung auch Range ta chambre, also räum dein Zimmer, aufgenannt.
Und wenn das alles illegal ist, was heißt das dann praktisch?
Also Tito hat erzählt, die Polizei war schon öfter mal da und hat das Camp der Roma geräumt. Da ist dann aber letztlich jetzt nichts Großes passiert. Sie sind halt einfach wieder zurückgekommen. Und es gab wohl auch mal eine Anzeige gegen den Gründer des Museums. Aber gleichzeitig haben sogar Politiker schon das Museum besucht. Das ist eben so eine Art Grauzone. Und das bedeutet natürlich auch, dass man als Besucher aufpassen sollte, dass man da über nichts stolpert und dass es prinzipiell auch passieren kann, dass, ja, dass einem was auf den Kopf fällt. Das ist ja eine abbruchreife Fabrik und damit wirklich nicht ungefährlich. Ich vermute, man könnte theoretisch als Besucher auch Ärger bekommen, weil das Gelände ist ja eigentlich abgesperrt. Aber in der Praxis scheint das die Stadt einfach zu tolerieren. Das ist ja ganz oft so in Italien.
Okay, also eine alte Seifenfabrik und der Teil, der das Museum beherbergt, der steht wohl schon seit den 80er Jahren leer. Du hast gesagt, dass das auch öfter schon geräumt worden ist. Obdachlose leben da lange, ziemlich viel Müll. Ja, man würde das vielleicht auch einfach so einen Unort nennen. Was macht die Anwesenheit der Kunstwerke denn mit diesem Ort?
Einerseits passen sich Ort und Kunstwerke aneinander an. Also diese Bilder und Installationen sind 2016 entstanden und auch teilweise schon wieder verfallen oder verblasst. Und als ich dann da wirklich halb verbrannte Bücher auf dem Boden der Fabrik gesehen habe, da war ich mir erst gar nicht sicher, ob das ein Teil der Ausstellung ist. Ist es nicht. Das ist Müll der Nationalen Theaterakademie. Aber andererseits kommentieren diese Bilder den Ort auch. Also es gibt zum Beispiel einen gemalten kleinen Prinzen, der in der Ecke sitzt und sich abwendet von diesem Unort. Und dann gibt es noch ein, ja, ganz besonderes Kunstwerk, das nicht ganz einfach zu erreichen ist. Es ist in dem Teil der Fabrik, die noch ein mehr oder weniger intaktes Dach besitzt.
Ich muss jetzt gerade auf so eine Mauer drauf. Und eigentlich ist es sehr gut, dass ich Gummistiefel anhabe, aber gleichzeitig sind die auch relativ rutschig. Und jetzt bin ich gerade nach unten gesprungen und wirklich auf einer Müllhalde. Also hier sind von dem kaputten Föhn zu Müllsäcken über alte Puppen ohne Kopf. Und da hinten sehe ich das nächste Kunstwerk.
Genau, um dieses Kunstwerk zu sehen, muss man wirklich über die Mülldeponie klettern. Das lohnt sich aber wirklich. Das ist ein wandfüllendes Bild, das einen knienden Menschen zeigt mit, ja, einer Art Heiligenschein. Und durch dieses kaputte Dach wird das Bild so beleuchtet, dass es unwirklich scheint, dass es irgendwie verzaubert wirkt. Und da habe ich dann wirklich die Beschreibung des Museums auf der Homepage verstanden. Da steht: Diese Fabrik ist ein schizophrener Ort, wie die Welt, in der wir leben und wie die Zukunft, die uns erwartet. Müll und Schönheit, Scheiße und Wunder.
Ja, und wer sich das angucken will in Rom, der findet es auch, Lisa?
Ja, man findet das, es ist tatsächlich nicht ganz einfach. Es ist in der Nähe des Viertels Ostiense am Tiber. Am einfachsten ist es, man sucht einfach das Teatro India, das ist wirklich genau daneben, und kann dann zu dieser alten Seifenfabrik. Aber wie gesagt, das ist illegal.
Lisa Weiß über das MAGR, das Museo Abusivo Gestito dai Rom, mit viel Müll und Street Art. Danke, dass du für die Echtzeit da warst, Lisa.
Gerne.
Der Soziologe und Fotograf Camillo Vergara ist inzwischen 75 Jahre alt und durch sein Schaffen in den letzten Jahrzehnten zieht sich der Blick auf das Unbeachtete wie ein roter Faden. Zunächst waren es Straßenzüge, Häuser, Stadtviertel im Verfall. Immer wieder hat er dieselben Orte aufgesucht, um die Veränderung sichtbar zu machen. Auf seiner Website sind die Bilder dementsprechend auch nach Städten sortiert: Chicago, Detroit, South Bronx. Später rückten dann auch die Menschen in den Mittelpunkt. Solche, die sich aufregend kleiden, ohne dafür viel Geld auszugeben. Schönheit, die man nur sehen muss, so Antje Passenheimer aus New York.
Dandys der Armenviertel nennt er sie.
Just to look, you know, like famous movie stars.
Sie wollen aussehen wie berühmte Filmstars.
You look and you see that someone's coming in your direction.
Du siehst, dass dir jemand entgegenkommt, der sich sehr auffällig kleidet. Eine schillernde Erscheinung. Der dünne Mann etwa im schreiend roten Anzug mit Hut, der sich vor einem Rambo-Plakat in Pose biegt. Die üppige Frau, rot-weiß gestreift und kariert, ihr Gesicht hat etwas Dievenhaftes. Der Freak im schwarzen Zottelfell mit grünem Bart oder die Kopie von Jackie Kennedy in langem Mantel mit Hut. Menschen, die keiner kennt. Sie waren nie in der Zeitung oder im Fernsehen, aber sie zeigen sich gerne und sie sind stolz auf das, was sie tragen. Und der, der sie erkennt, ist Camillo Vergara, der Fotograf, der vor Jahrzehnten aus Chile nach New York kam. Eigentlich hat er sich für Gebäude interessiert, für den Verfall in den Ghettos der großen amerikanischen Städte. Ausgerechnet in Berlin begann er, Menschen zu fotografieren. Zufallsfotos von Menschen in den Straßen. Newark, Detroit, Los Angeles, am liebsten aber in New York. Und zwar dort, wo er die Abgehängten trifft, am liebsten in seinem Stadtteil Harlem.
What I call crossroads.
Kreuzungen sind es und nicht irgendwelche. Vergara lauert dort, wo er die Minderheiten trifft.
They would be the black dandies. They'll be the Latino dandies.
Latinos, Afroamerikaner, er findet sie dort, wo bestimmte U-Bahn-Linien zusammentreffen. Trennlinien der Stadt, noch immer. Vergara erinnert das an einen Film von Jim Jarmusch.
I have another magic trick for you. You want to see me make all the white people
disappear? So the brother tells someone from another planet.
Da sagt einer einem vom anderen Planeten, ich zaubere jetzt. Alle Weißen verlassen den Zug. Und ab der 59. Straße, da sitzen nur noch Schwarze und Latinos im Waggon.
And the subway car is full of blacks and Latinos.
Uptown A, 125th Street next.
Da, wo sich die Linien kreuzen, da wartet der 75-Jährige auf sie. Immer wieder an derselben Stelle. Und dann hält er sie fest und nennt es konspirativ.
It's playing their game.
Du spielst ihr Spiel, denn du hilfst ihnen, dass ihr Look von vielen anderen Menschen gesehen wird. Auf der Website der Library of Congress etwa, die Vergaras Ghetto-Dandys zeigt, der Soziologe sieht in ihnen viel mehr. Die Mode der Armen erzählt viel vom Wandel der Zeit. Einige dieser Viertel sind gentrifiziert worden und andere Menschen zogen dorthin. Die, in denen Vergara seine Modefotos macht, haben kein Sex Fifth Avenue, keine teuren Juweliere. Sie haben McDonald's und Ramschgeschäfte, die Kreuze für $10 verkaufen. Die Menschen haben weniger Geld, aber dafür viel Fantasie. Es ist doch ein viel größerer kreativer Akt, dich so zurechtzumachen, als wenn du einen Designer hast, der dich ausstattet. Der Mann in Schwarz etwa, Wie der Tod marschiert er durch eine Gasse von Verkaufsständen.
And there he is. What's he dressed? Is it a man? Is it a woman?
Als was hat er sich angezogen? Als Mann, als Frau? Schau dir sein weiß geschminktes Gesicht an.
Is he white? Is he black?
Ist er weiß? Ist er schwarz? Schau seine Sonnenbrille, seine Handschuhe. Vergaras Motive sind arm, abgehängt, manche verwirrt, aber auf seinen Fotos werden sie zu Stars, berühren, ohne ihre Würde zu verlieren.
But they still have a sense of fashion.
Sie haben immer noch einen Sinn für Mode, sagt Vergara, und das ist für ihn der Punkt.
At least acknowledging that they may be poor, that they
zu verstehen, sie mögen arm sein, ihren Verstand verloren haben, aber sie haben den Willen zu zeigen, dass sie jemand sind.
A way to put themselves together,
dass sie standhalten.
So that they can stand.
Camillo Vergara, ein Mann, der seit Jahrzehnten die Schönheit im Bescheidenen sucht als Fotograf und sie unter anderem im Modebewusstsein der Armen findet. Antje Passenheim hat ihn für die Echtzeit getroffen.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Und sein Sprachfehler war schlimmer als je zuvor. Wenn er zum Beispiel Sonne sagen wollte, klang es wie
Wuschnis, nach Worda, Wuschina, Bule, Bule, noch nach Nina, Habla.
Okay, wir sind zu Gast bei Boubacar in seinem Tangana. Das sind die Imbissbuden in Dakar. Und alles hier war nechne, Wolof lecker. Wo du nochmal denkst, verdammt, Maut, Schlecker, Schlecker. Alles, was du brauchst, gibst du auf den Tisch. Natürlich sind die Fritten frittiert und das sehr frisch. Dazu gibt es das Fleisch von der Brioche. Das ist ein Spieß und du haust dir es gerne in die Gosch. Denn alles hier ist lecker in dem Tangana. Deswegen danke ich Boubacar für sein Tangana. Und besuchst du einmal hier Dakar, wie gesagt, dann darfst du nicht vergessen, geh mal essen im Tangana. Besuchst du einmal hier Dakar, dann wie gesagt, darfst du nicht vergessen, essen hier im Tangana.
Und jetzt kommen wir zu diesem Begriff, Wabi-Sabi. Hört sich japanisch an, ist es auch, und zwar Jahrhunderte alt, aber jetzt ist dieses ästhetische Konzept in die westlichen Designzeitschriften eingezogen als Trend, der, ja was eigentlich? Weg von der Perfektion führen soll, hin zum Imperfekten, bis hin zum unaufgeräumten Zimmer. Also nachdem Marie Kondo alles perfekt aufgeräumt, entleert hat, soll jetzt wohl wieder so ein bisschen Leben einziehen. Aber bitteschön naturnah, so mit Stein, mit Ästen, Kerzen und bloß keine knalligen Farben. Wie man sich japanischen Minimalismus halt so vorstellt. Das aber ist nur die schlichte Auslegung einer weitaus komplexeren Haltung, über die ich mit Matthias Dietz sprach bei ihm zu Hause. Er ist Designer, Berater und hat schon vor gut 20 Jahren ein Buch über Wabi-Sabi herausgegeben. Wenn ich mich jetzt hier in der Wohnung umschaue, ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das hier Wabi-Sabi aussieht, weil ich weiß ja noch gar nicht genau, was es ist. Aber es ist eine sehr leere Wohnung und es sind so sehr ausgewählte Stücke darin. Hat das irgendwas mit Wabi-Sabi zu tun?
Natürlich hat ja viel mit Wabi-Sabi zu tun, nämlich immer dann, wenn man sich Gedanken darüber macht, was haben denn die Objekte, mit denen ich mich umgebe, für einen Charakter? Und ich würde mal vielleicht einen abgescheuerten Wirtshaustisch einem Krupps Küchenmixer aus weißem Plastik gegenüberstellen, dann kann der Krupps Küchenmixer nicht altern. Er kann kaputt gehen oder einen Defekt haben in seiner Oberfläche, einen Riss. Der Wirtshaustisch, der wird immer rundgeschliffener und älter, immer schöner. Und das sind, glaube ich, so diese beiden Elemente.
Das heißt, Wabi-Sabi hat etwas zu tun mit Material und mit Zeit, die sich auf diesem Material abbilden kann?
Ja, das ist richtig. Wabi-Sabi hat damit zu tun, dass Dinge altern und dabei schöner werden. Es hat aber auch mit charakterlichen Eigenschaften zu tun, wie Bescheidenheit oder Zurückhaltung. Die Gegenstände, die müssen sich ja auch durch ihre Gestalt, durch ihre Ausstrahlung nicht unbedingt in den Vordergrund drängen. Auch das ist Wabi-Sabi.
Können Sie es denn mal erklären anhand des Begriffs?
Der Begriff ist unscharf und verschwommen. Und auch das ist eine Eigenschaft. Bis dahin, dass Japaner sagen, da redet man gar nicht drüber. Es ist eben keine klare Regel.
Es gibt ja Gegenstände wie die japanische Teeschale, die unebenmäßig ist, aus einem groben Ton mit einer Glasur, die auch ungleichmäßig ist. Da gibt es dann Einschlüsse, vielleicht kleine Risse. Ist das ein Gegenstand, der stellvertretend steht für diese Idee?
Ja, das ist Wabi-Sabi. Also es gibt eigentlich ein paar Kriterien. Ne? Der Hinweis auf den natürlichen Prozess, dass es unregelmäßig ist. Manchmal sieht es aus wie kaputt, wie im Ofen verglüht oder es ist zerbrochen und wieder angeklebt. Dass es vertraut ist, klein, kompakt, still, nach innen gerichtet. Also auch solche Qualitäten, die Bescheidenheit, die Erdverbundenheit. Dass es vielleicht grob und roh erscheint, dass es aus gewöhnlichem Material gefertigt ist, keine Kunststoffe. Dass es dunstig und trübe ist. Die Unbestimmtheit, die Verschwommenheit, die Durchlässigkeit und dass es einfach ist. Das sind so die wesentlichen Kriterien.
Wo kommt denn das her?
Das kommt eigentlich aus der Teezeremonie des 17. Jahrhunderts. Da gab es einen wichtigen Kaiser, der hat im Prunk gelebt, weil er aus einfachen Verhältnissen kam. Und der Teemeister, der war eher ein Berater und hat dann diese Idee der Einfachheit neu eingeführt. Das war provokativ. Am Ende dieses Prozesses war das Wabi-Sabi nicht mehr zurückzudrehen, aber der Teemeister musste Selbstmord begehen. Im Grunde war es auch eine Kritik an der Art, wie der sein Reich geführt hat. Also, ne, das geht sehr weit. Insofern würde man das nicht als Lifestyle bezeichnen wollen. Und deswegen ist es ja auch bitter, wenn dann die Ambiente sagt, das wäre der neue Country-Style und das würde das Hygge-Ablösen. Das mag sein, an der Oberfläche.
Genau, Ambiente, Möbelmesse. Es gibt auch einige Zeitschriften, so Wohnmagazine und Blogs, die sich mit diesem Begriff Wabi-Sabi jetzt schmücken vermutlich, so wie das ja auch vor ein paar Jahren Hücke war. Also so, und dann ist jetzt interessant, wie Wabi-Sabi ausgelegt wird. Also Sie haben schon gesagt, Country-Style. Ich habe auch sowas gelesen, es geht um das Unperfekte, das trifft ja vielleicht irgendwo zu, aber es geht hin bis zu so einer Form von Unaufgeräumtheit.
Ja, also Unaufgeräumtheit, ich weiß es gar nicht. Es wird halt irgendeine Sau durchs Dorf gejagt und morgen ist es wieder eine andere. Und das wird natürlich so einem alten Prinzip wie diesem nicht ganz gerecht. Natürlich, an der Oberfläche sind eben die Dinge, die jetzt schick sind, vielleicht aus dunklem Holz und unregelmäßig. Sie sind aus Naturmaterialien und das passt dann irgendwie. Aber es ist trotzdem eine große Verwurstung dieses Begriffes.
Ja, Sie lachen. Aber interessant ist ja, dass uns dieses Abbild irgendwo gefällt. Die Kerze, der Steintisch oder das Moos. Also irgendetwas gefällt uns ja daran.
Ja, es ist ja gar nicht nur japanisch. Also das gibt es ja hier ganz genauso, dass man eben Dinge schön findet, die einzigartig sind, weil sie schon länger in Benutzung waren oder durch ihre Gestalt eben in der Lage sind zu altern. Ich glaube, das hat mit der Digitalität zu tun und auch der Entfremdung. Und dass es deswegen jetzt so durchschlägt in den Mainstream.
Gibt es denn auch im Japanischen Aussagen darüber, also wir haben ja jetzt über einige Gegenstände oder über so Material und Patina und Veränderung durch Zeit gesprochen. Gibt es auch Aussagen über Räume?
Ja. Auch der Teemeister hatte eben die Teezeremonie komprimiert auf einen 2 Tatami-Matten großen Hundehütten-Charakter. Ja, ein kleines Häuschen, das auch roh und unbehandelt war von innen. Auch das war revolutionär.
Also die Räume, der Raum war klein, 2 Tatami-Matten.
Ja, innen sah man noch die unbehauenen Holzoberflächen von Bäumen. Also das wurde da auch nicht glatt gehobelt oder so. Es gab ein Strohdach, also zurückhaltend. Aber wenn ich jetzt Wabi-Sabi auf Architektur oder Innenarchitektur übertrage, dann gelten eigentlich nur die Grundprinzipien. Es gibt jetzt nicht irgendwelche Ideen dazu, wie das anzuwenden wäre. Eher, es geht um den Gesamteindruck. sondern wo es in Anführungsstrichen verschwommen, unbestimmt ist. Das ist ja ganz gut. Es geht ja eher darum, wie man sich damit fühlt.
Matthias Dietz, Herausgeber des Buches Wabi-Sabi, Japans Philosophie der Bescheidenheit. Kintsugi, also die Kunst, etwas Zerbrochenes wieder zusammenzufügen, das ist auch Wabi-Sabi, aber daran sieht man auch schon, dass zum Wabi-Sabi auch ein bisschen Kunstfertigkeit gehört und nicht nur Trendbewusstsein. Und Sie haben es vielleicht schon gemerkt, es dreht sich in diesem Echtzeit-Podcast viel um das, was man im Allgemeinen für Müll, Abfall, Unwertes hält, entsorgen sollte. Und dann entdeckt jemand den Zauber darin und es entsteht etwas Neues. Luisa Rubisch und Rasa Weber machen mit ihrem Architekturkollektiv They Feed Off Building aus Bauschutt Fliesen. Dabei kommt eine uralte Handwerkstechnik zum Einsatz, nämlich das Herstellen von Terrazzo. Katja Bigalke über eine Fliesenart mit viel Potenzial.
Terrazzo. Vielleicht klingelt es nicht sofort bei Ihnen, wenn Sie diesen Namen hören. Vielleicht denken Sie einfach an Italien und an draußen sein und an die Schönheit dieser alten Kultur. Und das ist auch gar nicht falsch. Die schwarz gesprenkelten Terrazzo-Fliesen, die in der Nachkriegszeit zuhauf in deutschen Großstädten verlegt wurden, haben mit diesen Assoziationen allerdings nicht viel gemein.
Terrazzo war irgendwann mal so das übliche Billo-Material in jedem Hauseingang. Das ist in Berliner Hauseingängen genauso. Man findet überall diese typischen, sehr dicht gestreuten Terrazzo-Böden.
Schwarze Steinsplitter in weißen, hellgraue Steinsplitter in dunkelgrauen und dunkelgraue Steinsplitter in schwarzen Platten. Ganze Treppenhäuser wurden in den 50er und 60er Jahren mit dem robusten, industriell gefertigten Massenbaustoff ausgekleidet. Und das so konsequent, dass sich Terrazzo als edler Bodenbelag, der er einst mal war, erst einmal erledigt hatte. Bis jetzt.
Jetzt gerade scheint es da irgendwie wieder ein Revival zu geben und auch das Verständnis dafür, was diese Handwerkskunst eigentlich bedeutet. Ursprünglich wurde Terrazzo eigentlich auch immer schon als so eine Art Recyclingmaterial hergestellt. Also die ganz alten Terrazzo-Böden kommen aus Italien und auch da hat man einfach die Überreste der Steinproduktion, also Marmorsplitt und kleine Reste, weiterverarbeitet. Die wurden gegossen und verdichtet und danach mit Handschleifgeräten abgetragen.
Handwerk und Nachhaltigkeit, eine Kombination, die auch Rasa Weber und Luisa Rubisch vom Architekturkollektiv They Feed Off Building spannend fanden. Nur arbeiten sie nicht mit Überresten aus der Steinproduktion wie im alten Italien, sondern mit Bauschutt, der aus Abriss entsteht.
Mit Urban Terrazzo recyceln wir die Überreste von alten Häusern und machen daraus neue Oberflächen, Terrazzo-Oberflächen, die dann eben als Flickwerk, als Stücken diese alten Häuser wieder zeigen und sichtbar machen.
So entstehen mit natürlichen Erden gefärbte, mattgrüne, ockerfarbene, beige oder schwarze Platten mit bunten, zum Teil gemaserten Sprenkeln aus Baustoffresten, die aufgeschliffen erst ihre wahre Schönheit entfalten.
Im Prinzip kann man in jedem Stein oder in jedem Überrest so lesen wie in einem alten Buch, sagen wir immer. Also da ist auch wirklich ein Unterschied erkennbar zwischen einem alten Klinker, zwischen einem Stück Granit oder eben Beton.
Hier haben wir eine Berliner Platte, das heißt, man sieht den Abriss vom Berliner Recyclinghof und alles, was so anfällt in der Region. Das heißt, man hat alten Beton, der wiederum in sich schon ein Stückwerk ist und eben aus verschiedenen Kiessorten besteht. Oder ganz typisch für Berlin wäre auch Ziegelsplitt in altem Beton aus der Nachkriegszeit. Hier ist es zu sehen. Genau, es ist ein ganz kleines Stück altes Beton, wo man eben diese roten und gelben kleinen Stücke hat. Dann Asphalt, also von der Straße. Ein Verbundstein, der wiederum aus verschiedenen Sorten von Steinen besteht und gebunden wird.
In ihrem Projekt Urban Terrazzo geht es den beiden Designerinnen darum, die Geschichte eines Ortes sichtbar werden zu lassen. Der Wert der Bauabfälle liegt für sie in der Fähigkeit, etwas erzählen zu können, über den Zweck eines Gebäudes zum Beispiel oder über eine bestimmte Epoche. Mit dem Terrazzo-Look aus der Nachkriegszeit haben die neuen Fliesen, die seit einiger Zeit auch vermehrt wieder in Interior-Zeitschriften auftauchen, nichts mehr gemein. Die Unikatplatten mit ihrem minimalistischen Look sind Designobjekte, die, wie damals in der Antike, wo Terrazzo gern in Palästen verbaut wurde, auch heute eher in Architektenhäusern als in Behörden oder Mietskasernen verlegt werden. Eine Antwort auf das Bauschuttproblem sind sie allerdings nur zum Teil. Der Recyclinganteil liegt lediglich bei 20-30%.
Es kann allenfalls zur Bewusstwerdung beitragen. Für uns sind die Steine eher so eine Art Fossil oder Spur im Boden, viel mehr als jetzt sozusagen faktisch ein Recyclingstoff, der da ganz viel drin vorkommt. Idealerweise, wenn jemand mit dem Material in Berührung kommt, soll er darüber stolpern und sich wundern, was ist das denn eigentlich für ein Stück, was ich da sehe. Und je größer das Stück ist, desto eher sieht man noch die Ursprünge der Gebäude in diesen Überbleibseln.
Terrazzo aus Bauschutt, entwickelt vom Architekturkollektiv They Feed of Buildings. Auch etwas Verstecktes Schönes.
Sie haben es geschafft. Sie feiern ihren Grenzübertritt in den Westen.
Brüder. Eine Hörspielserie von Sebastian Hocke.
Wir erzählen in dieser Echtzeitserie die Geschichte einer überstürzten Flucht aus der DDR. Es geht um Sonny und Timur, die sich 30 Jahre später erinnern, was damals im Sommer 1989 passiert ist. In der dritten Folge ist Sonny mit seinem älteren Bruder auf dem Weg nach Prag. Er ahnt, dass hinter dessen Flucht mehr steckt. Also soll er mitkommen oder nicht?
Diese eine Geschichte hast du so oft erzählt, so dass ich sie selbst erzählen konnte, als wäre ich dabei gewesen. An der Trasse, im Ural. Als hätte ich selbst den W50 durch den Schnee gesteuert. Nur war das, was du nicht erzählt hast, eigentlich viel interessanter.
Naja, er hat nie irgendwem was gesagt, nachdem er verhaftet wurde. Mir nicht, meinen Eltern nicht. Deshalb dachte ich, vielleicht schreibt er ja. Aber nichts. Und dann nach dem Autounfall, da war es ja auch vorbei. Da konnte ich ihn ja nicht mehr fragen. Die Briefe dann alle wiederzukriegen, das war beinahe wie ein... Na, als wäre er es, der dadurch zu mir spricht. Obwohl ich es ja selber geschrieben hatte.
Ich habe es rausgefunden. Vor ein paar Jahren habe ich es rausgefunden.
Auf dem Weg nach Prag 2019. Zweite Etappe, Dresden Hauptbahnhof.
Der Zug hielt und ich hatte nichts eingepackt außer einem Walkman. Ich habe die ganze Zeit gejammert, dass ich... Wir können doch nicht einfach abhauen ohne Abschied. Ich wollte ja überhaupt nicht weg aus der DDR. Ja. Und dann so, ohne Abschied. Am Gleis hat er mich dann gleich angeschnauzt, ob ich will, dass sie mich sofort einsperren. Hier hat er gesagt, er macht das nicht freiwillig. Und dass es sein kann, dass sie ihn vielleicht schon suchen. Da habe ich natürlich gedacht, er meint die Stasi. Stasi war ja immer ein Thema, aber er meinte die Polizei. Wenn ich das mit dem Jungen gewusst hätte, dann wäre ich da nicht mitgegangen.
Aus den Akten des zuständigen Volkspolizeikreisamtes.
15. September 1989. Gegen 16.30 Uhr finden Feldarbeiter einen leerstehenden W50 unter einem Apfelbaum auf einem versteckten Weg in der Nähe der Landstraße vor. Kennzeichen finden sie keine. Im Laufe der Ermittlungen wird klar, seit den Morgenstunden war der W50 immer wieder jemandem aufgefallen, bis ein Genosse der LPG die Volkspolizei informiert hatte.
Vielleicht bin ich damals mitgegangen, weil ich dachte, ich wäre ihm das schuldig. Sonny hat er mich immer genannt. Sonny. Wie Sonny Weber hier. Früher Torwart bei Motor. Einer, der sich so richtig für seine Mannschaft zerrissen hat. Auch neben dem Platz, auch wenn sie ihn irgendwann aus dem Kader gestrichen haben und er dann nur noch Platzwart war. Und schließlich gar nicht mehr kommen durfte. Irgendwann haben sie ihn in seinem Auto gefunden, völlig betrunken. Sonntagvormittag mitten auf dem Fußballplatz, auf dem er die ganze Nacht im Kreis gefahren ist, bis kein Rasen mehr auf dem Platz war und kein Benzin mehr im Tank. Ich habe erst später begriffen, dass der Name Sonny eine Auszeichnung war. Sonny hat den Kopf hingehalten. Für einen Mitspieler, einen, der in der Kabine Macht aus dem Start Gurkensalat an die Wand geschrieben hatte. Und wie die Mannschaft da schweigend in der Kabine stand und keiner den anderen verpfeifen wollte, und da nahm Sonny das auf seine Kappe. Ich weiß nicht, ob ich gedacht habe, ich müsste sein wie Sonny Weber.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen
mit der
Tagesschau.
Immer mehr DDR-Bürger haben in den vergangenen Wochen Zuflucht in bundesdeutschen Vertretungen gesucht. So sollen sich inzwischen mehr als 160 in der Budapester Botschaft aufhalten. In Prag sind es nach Zeitungsberichten 15 und in der ständigen Vertretung in Ost-Berlin 40.
Der Generalsuperintendent der evangelischen Kirche in Ost-Berlin, Krusche, hat an die DDR-Bürger in den Bonner Vertretungen appelliert, aufzugeben und auf die zugesagte Straffreiheit zu vertrauen.
Bundeskanzler Kohl nannte die Fluchtbewegung eine Abstimmung mit den Füßen.
Hier hat er zu mir gesagt, stell dir vor, Sonny, du und ich, wir zusammen LKW fahren. Von Hamburg nach München, weiter über die Alpen und dann runter auf den Stiefel Italiens. Dann fahren wir zusammen mit Freunden in der Kolonne. Nie Angst an der Grenze. Timo und sein Trupp. Lass mich nicht im Stich, hat er gesagt. Und dann stand ich vor der Entscheidung, Westen oder Osten. Wenn ich bleibe, haben wir einander, meine Eltern und ich, und Timo hat keinen. Ja, wenn ich bleibe, dann hat Timo wieder keinen.
Das war Teil 3 der Serie Brüder, die es auch im Echtzeit-Serien-Podcast zu hören gibt. Und das war's für heute. Ich bin Marietta Schwarz, machen Sie es gut. Tschüss.